Ja, ihr Lieben, ihr habt heute schon einiges gehört, viel zuhören müssen. Und es bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, es auf den Punkt zu bringen und euch mitzunehmen. Ich erinnere mich noch ganz gut an ganz viele Nachmittage, an denen meine Eltern arbeiten waren und ich als der Älteste von unseren Geschwistern offiziell aufpassen sollte. Kaum war die Tür zu, kippte die Rollenverteilung. Ich griff mir die Fernbedienung und sagte, wir schauen jetzt, was ich will. Du holst die Chips, du holst die Getränke und wir gucken jetzt und machen, was ich will. Stört mich nicht. Keiner hatte mich gewählt, aber die beiden wollten auch nicht Streit riskieren, weil sie wussten, Fabian ist stärker. Und er wird es auch ausnutzen, wenn ich jetzt anfange aufzumucken. Ein paar Mal mussten sie es zu spüren bekommen. Also nickten meine Geschwister und nach außen lief alles glatt. Meine Eltern kamen nach Hause, meine Geschwister beschwerten sich zu meinem Glück auch nicht, trauten sie sich vielleicht auch nicht. Ich war kein guter großer Bruder. Und in dem Gesicht der beiden lag immer wieder Frust, das konnte ich sehen. Die Frage ist, wer hat hier geführt? Berufung? Weil ich als der Ältere berufen bin, zu leiten, oder Ego? Genau diese Frage stellt uns Richter 9. Und wir schlagen heute nach ganz langer Zeit, ich weiß, wir haben schon lange, habe ich nicht mehr aus Richter gepredigt, das Buch der Richter wieder auf und schauen, was es uns übers Leben lehrt. Und das Buch der Richter, nochmal so ein kleiner Rückblick, worum geht es da? Ganz grob in einem Satz zusammengefasst, könnte man sagen, das Buch der Richter zeigt uns schonungslos, was geschieht, wenn Leiter scheitern. Wenn Leiter nicht ihre Verantwortung übernehmen, die sie eigentlich übernehmen sollten, oder wenn sie Fehler machen, was passiert mit dem ganzen Volk. Der letzte Richter, mit dem wir uns damals beschäftigt haben. Und Richter sind nicht, wie wir es heutzutage nennen, Juristen in erster Linie, sondern es waren einfach Leiter, Führer des Volkes. Und der letzte Richter, mit dem wir uns damals beschäftigt hatten, war Gideon. Gideon startete als ängstlicher Bauernsohn und wurde zum mutigen Helden. Aber wir haben auch gesehen, dass sein Ende tragisch war. Er ließ eine goldene Statue gießen, die zum Götzen wurde für das ganze Volk, womit er das Volk erstmal zu Gott und wieder von Gott wegführte. Er sammelte sich viele Frauen, darunter eine, die ihm einen Sohn, einen bestimmten Sohn gebar, über den wir heute nachdenken werden, Abimelech. Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Und eigentlich hatte Gideon vorher gesagt, er will nicht König sein über Israel. Die Israeliten kamen zu Gideon und sagten, hey Gideon, du hast das so gut gemacht, willst du nicht unser König sein? Und Gideon sagt, nee, besser nicht. Aber irgendwo in seinem Herzen muss dieser Wunsch drin geblieben sein, dass er eigentlich doch, dass eine vertane Chance war, und dass er eigentlich diese Königswürde doch gerne haben wollte, sonst hätte er seinem Sohn nicht diesen Namen gegeben. Mein Vater ist König. Und so starb Gideon als Mann mit großem Namen, aber ohne wirkliches Erbe. Und Gideon ist jetzt tot. Israel steht wieder führungslos da und ein Machtvakuum tut sich auf. Die große Frage ist, was passiert jetzt? Und genau hier setzt Richter 9 an und erzählt, wie Abimelech, der Sohn von Gideon, die Krone an sich reißt und was Gott damit macht. Und Richter 9 ist sehr lang, deswegen schaffen wir es nicht, den ganzen Text jetzt von vorne bis hinten zu lesen. Ich werde vereinzelt immer wieder Bibelstellen rausgreifen, aber ich lade euch ein und ermutige euch, lest das gerne mal zu Hause durch, diese ganze Geschichte einmal am Stück, um nochmal ein besseres Bild davon zu bekommen. Aber ihr dürft jetzt gerne Richter 9 ab Vers 1, die ersten 6 Verse, die lesen wir einmal zusammen. Eines Tages ging Gideons Sohn Abimelech nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und ihren anderen Verwandten. Er bat sie: Fragt die Leute von Sichem, ob sie lieber von den 70 Söhnen Gideons regiert werden möchten oder von einem einzigen Mann. Kurzer Nebensatz: Gideon hatte 70 Söhne und Abimelech war halt einer davon. Und so redet Abimelech weiter in Vers 2: Erinnert sie daran, dass ich mit euch verwandt bin. Die Brüder seiner Mutter erzählten allen Einwohnern von Sichem, was Abimelech ihnen aufgetragen hatte. Die Sichemiter dachten, naja, er ist einer von uns, und entschieden sich für ihn. Sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempelschatz des Götzen Baal Berit. Baal Berit ist der Götze, den Gideon selber aufgestellt hatte. Mit dem Geld heuerte Abimelech eine Bande gewissenloser Männer an und zog mit ihnen nach Ophra, wo die Familie seines Vaters lebte. Dort ermordete er seine eigenen Brüder, die 70 Söhne Gideons. Er tötete sie alle auf ein und demselben Felsblock. Nur Jotham, Gideons jüngster Sohn, blieb am Leben, weil er sich versteckt hatte. Danach versammelten sich alle Einwohner von Sichem und die Bewohner der Festung bei dem Baum, der als Denkmal diente. Dort ernannten sie Abimelech zum König. Okay, eine grausame Geschichte. Das Buch der Richter ist leider voll davon. Was passiert hier in den ersten 6 Versen? Abimelech, er tritt auf die Bühne, als wäre die Krone schon fest auf seinem Kopf verwachsen. Sein Name, Abimelech, mein Vater ist König, war wahrscheinlich das, was er seit Kindheitstagen eingeatmet hat. Denn auch wenn Gideon erklärt hat, er möchte nicht König sein, muss es doch in seinem Herzen irgendwo durchgeschimmert haben und eine Wunde in seinem Leben hinterlassen haben, die sein Sohn mitbekommen hat. Glaubt mir, Kinder bekommen oft mehr mit, als wir es uns oft eingestehen möchten. Und so übernimmt er wahrscheinlich diesen Wunsch, den sein Vater eigentlich in sich trug. Und das, was er bereut hatte, dass er doch nicht König geworden ist, und radikalisiert diesen Wunsch. Dazu kommt aber auch noch eine zweite Wunde. In Richter 8, Vers 35, also in dem Vers direkt vor Kapitel 9, wird nüchtern davon berichtet, dass Israel die Familie Gideons vergaß und ihr keinen Dank erwies, obwohl er das ganze Volk gerettet hatte. Die Heldenverehrung erlischt binnen weniger Wochen. Und das Volk wendet sich wieder den Baalen zu. Und Kinder, die spüren solche Missachtung. Und Abimelech, er erlebt, wie sein Vater am Ende ohne Anerkennung bleibt. Keine Krone, kein bleibendes Erbe. Und dieser verletzte Stolz des Vaters und der nachträgliche Undank des Volkes, die treffen in dem Herzen von Abimelech zusammen. Und er übernimmt diesen heimlichen Ehrgeiz von Gideon. Wenn keiner uns die Krone gibt, dann hole ich mir sie selbst. Und so versagt Gideon nicht nur als Richter, sondern auch als Leiter seiner eigenen Familie. Sein ungeheilter Königstraum und die Undankbarkeit Israels, sie verschmelzen in Abimelech zu einem explosiven Cocktail, der nun in Sichem zur Detonation kommt. Und so geht Abimelech mit einem Herzen voller Undankbarkeit, voller Alleinsein, geht er hin, er geht nach Sichem und anstatt da Politik mit Gott zu machen, lässt er Gott komplett außen vor. Ja, und er fragt die Leute dort, hey Leute, wollt ihr, dass 70 Männer über euch herrschen, diese anderen 70 Söhne Gideons, oder ich, ein einziger? Spannendes Argument, oder? Ne, mehr Effizienz. Hier, komm, ich bin ein starker Mann, ich werde euch leiten, vertraut mir einfach. Diese 70, lasst sie links liegen, ich werde das schon regeln. Und dann geht die Stadtverwaltung hin, nimmt aus dem Schatz des Tempels, des falschen Gottes, nehmen sie Geld, 70 Silberlinge. Ein Schekel pro Bruder. Ziemlich makaber. Und mit diesem Blutgeld bringt Abimelech seine eigenen Brüder um. Weil er nicht will, dass sie ihm irgendwann mal gefährlich werden. Und auch direkt hier seine Macht, seine Stärke zu beweisen. Kein Prophet, kein Los, kein Aufruf Gottes hatte ihn berufen, sondern nur seine eigenen Netzwerke, Geld und Angst. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Illegitime Herrschaft zerstört. Wenn unsere Identität, wenn das, was wir tun, nicht aus Berufung, sondern aus unserem eigenen Ego kommt, werden Menschen verletzt. Wisst ihr, Gottes Ordnung lautet eigentlich Berufung, dann kriegst du Verantwortung und daraus erwächst Segen. Aber menschliche Ordnung und Abimelechs Ordnung lautet Ehrgeiz, Gewalt, Verwüstung. Die Frage ist, wo trifft das uns in unserem Leben? Keiner von euch wird jetzt hingehen und sich zum König erklären. Sie trifft uns ganz nah in unserem engsten Umfeld, in der Familie. Wenn ich als Vater meine Laune diktiere, weil die Kinder laut durch Wohnzimmer toben und ich mit erhobener Stimme drohe, Ruhe! Geht endlich in euer Zimmer, ihr nervt mich! Dann spüren sie, Papa führt gerade, weil er es kann. Weil er halt Papa ist, er hat die Macht. Und ja, manchmal kann das berechtigt sein. Aber wie oft machen wir das einfach, weil wir egoistisch in dem Moment sind? Wir sagen, ich will jetzt das bekommen, was ich will. Und die haben gefälligst zu spuren, die Kinder. Und das wirkt sich auch auf Geschwisterbeziehungen an. Ich erzähle von meiner eigenen Geschwisterbeziehung, dass ältere Kinder oft ihre Machtposition ausnutzen, um ihre kleinen Geschwister zu unterdrücken. In der Schule sehe ich das dauernd und in Freundschaften, wo einer einfach, wer weiß auch warum, er eine größere Machtposition hat, aber andere wirklich runterdrückt, weil sie vielleicht mehr Leute sind. Und selbst in der Ehe kann ein Partner durch Lautstärke, aber manchmal ist es auch beleidigtes Schweigen, den anderen eine Richtung vorgeben, ohne sich von Gott senden zu lassen. Ohne wirklich aus Liebe motiviert zu sein, sondern weil ich mein Ego, mein Reich durchdrücken will. Und in der Gemeinde kann Abimelechs Logik genauso leise einziehen. Wenn Leitende, egal in welchem Bereich, ob das jetzt wir als Älteste sind oder ob man den Musikbereich leitet oder den Männerbereich oder egal wo, im Hauskreis, wenn man sich da nicht von Gottes Ruf, sondern aus seiner Position heraus Dinge versucht rauszuziehen, rauszunehmen, Macht auszuspielen, dann kann ganz schnell geistlicher Missbrauch geschehen. Bibelverse werden dann einfach um die Ohren geklatscht, um seine eigene Meinung irgendwie zu untermauern, anstatt wirklich zuzuhören und darauf einzugehen. Mitarbeit wird eher mit Druck. geholt, als dass man wirklich dass das Leute aus sich heraus Gott dienen. Und Kritik wird als Auflehnung gegen Gottes Gesalbten wahrgenommen. Da kann Abimelechs Logik im frommen Gewand kommen. Da wisst ihr, illegitime Herrschaft, sie zerstört. Gott aber stillt unsere Sehnsucht in einem wahren König. Und genau davon erzählt jetzt die nächste Szene. Gott bleibt nicht stumm, sondern spricht durch eine spannende Geschichte. Denn, wie ihr mitbekommen habt, einer von Gideons Kindern überlebt. Jotam, der Jüngste. Und Jotam, er weiß, dass es gefährlich ist. Aber er klettert auf einen Berg, Gerizim, hoch über Sichem und ruft in die Stadt hinein. Und er weiß, es kann sein, dass sie gleich rauskommen und mich gleich packen. Deswegen klettere ich schon mal hoch, um dann möglichst schnell verschwinden zu können. Und er ruft ihnen zu und erzählt ihnen eine Geschichte. Und diese Geschichte findet ihr ab Vers 9. Ich werde sie nicht ganz lesen, sondern ich werde sie einfach nacherzählen. In der Geschichte geht es darum, dass die Bäume des Waldes sich einen König suchen. Und zuerst gehen sie zum Ölbaum hin und sagen, hey Ölbaum, kannst du nicht unser König sein? Er aber weigert sich. Er sagt, soll ich meine Salbung aufgeben, die Menschen und Gott erfreut, nur um über euch zu baumeln? Und dann gehen sie weiter, sie gehen zum Feigenbaum. Auch er will seine süße Frucht nicht eintauschen gegen einen Titel. Und als nächstes gehen sie zum Weinstock. Und auch er will eben das, womit er den Menschen Freude macht, nicht eintauschen gegen einen trockenen Thron. Als letztes gehen die Bäume zum Dornbusch. Dornbusch hat keinen Saft, keinen Schatten, keine Frucht, aber ein großes Mundwerk. Er sagt, kommt unter meinen Schatten, sonst frisst Feuer aus mir die Zedern des Libanon. Also, kommt zu mir, ich werde euer König sein, aber wenn ihr anfangt, aus der Reihe zu tanzen, dann werde ich euch verbrennen. Und Jotam erzählt diese Geschichte und er legt sie sofort aus. Und er sagt den Leuten von Sichem, hey Leute, wenn ihr Abimelech gewählt habt als von Gott ernannten König, ist gut, dann wünsche ich euch Gottes Segen, dann wird alles gut. Aber er warnt sie vor und sagt, wenn dem aber nicht so ist und Abimelech der Dornbusch ist, dann wird er euch verbrennen und ihr werdet in Flammen aufgehen. Hier bietet Gott durch Jotam der Stadt nochmal eine Möglichkeit zur Umkehr. Nochmal das direkt zu revidieren. Er hält ihnen einen Warnspiegel vor und sagt, hey, guck mal, wenn Abimelech ein illegitimer König ist, dann werdet ihr sehr darunter leiden. Dann ist das brandgefährlich. Und wie geht die Geschichte weiter? Ab Vers 22 könnt ihr gerne mit mir lesen, bis 25. Und Abimelech herrschte über Israel 3 Jahre. Bis dahin ging alles gut. Dann ab Vers 23. Da sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem. Und die Bürger von Sichem handelten treulos an Abimelech, damit die Gewalttat an den 70 Söhnen Jerubbaals, das ist ein anderer Name Gideons, also damit die 70 Söhne Gideons zurückkäme und ihr Blut auf ihren Brüdern Abimelech gelegt würde, der sie erschlagen hatte, und auf die Brüder von Sichem, die seine Hand gestärkt hatten, seine Brüder zu erschlagen. Und dann ab Vers 45 bis 49 lesen wir, Abimelech belagerte die Stadt, nahm sie ein und tötete die Einwohner. Und in Vers 49, er legte Feuer, sodass alle aus dem Turm von Sichem in Flammen umkamen. 3 Jahre lang ist diese Dornbusch-Herrschaft von Abimelech Da läuft alles gut. Alles passt. Es scheint so, Jotham hat falsch gelegen und Abimelech ist ein guter König. Aber dann sendet Gott einen bösen Geist. Nicht, weil Gott das Böse irgendwie erfindet, sondern weil er seine schützende Hand zurückzieht. Und damit beschleunigt sich einfach das, was Abimelech und Sichem schon längst selbst gesät haben. Misstrauen frisst Vertrauen. Es ist nämlich so, dass die Herren von Sichem plötzlich einen neuen Herrscher haben wollen, Gaal, der nämlich öffentlich erklärt, wer ist denn Abimelech? Ich kann das besser. Also sie wurden unzufrieden mit Abimelech. Und dann passiert Folgendes. Intrige trifft auf Gegenintrige. Nämlich Sebul, der Statthalter dieser Stadt, der ist noch auf Abimelechs Seite und er steckt das ihm durch und sagt, ey Abimelech, das sind Leute, die wollen gegen dich aufbegehren. Was macht Abimelech? Das Einzige, was er kennt. Gewalt. Der Dornbusch, was hat er gesagt? Wenn ihr aus der Reihe tanzt, dann werde ich euch verbrennen. Und genau das passiert. Bei Nacht rücken die Truppen von Abimelech an und im Morgengrauen schlagen Abimelechs Truppen zu. Die Gewaltspirale, sie dreht sich schneller. Erst wird Sichem geschlagen, dann gespalten. Die Bauern auf den Feldern, die Bürger in der Festung, alle geraten ins Kreuzfeuer. Die Bürger versuchen sich in einem Turm zu verstecken, aber Abimelech zündet diesen Turm an. Und tatsächlich, das, was Jotham vorausgesagt hat, passiert wortwörtlich. Die Menschen sterben im Feuer und werden vom Dornbusch verbrannt. Saat und Ernte liegen hier nur 3 Jahre auseinander. Wir stolpern vielleicht über den Satz, und Gott sendete einen bösen Geist. Und das kann ich verstehen. Wir dürfen dabei aber nicht übersehen, warum Gott den bösen Geist überhaupt zulässt. Vers 24 liefert den Schlüssel. Dort steht, damit die Gewalttat an den 70 Söhnen Gideons, damit ihr Blut auf Abimelech und auf die Herren von Sichem komme, die seine Hände gestärkt hatten, seine Brüder zu töten. Gott handelt hier nicht aus seiner Laune heraus, dass er irgendwie sagt, okay, jetzt mache ich etwas Böses, sondern er sorgt hier für Gerechtigkeit. Die Stadt hat das Blut der Brüder mitfinanziert. Und nun sorgt Gott dafür, dass eben dieses Blut zu ihnen zurückruft. Und hier greift eine auf der einen Seite trostvolle, auf der anderen Seite auch erschreckende biblische Prinzip zu, nämlich das der Saat und Ernte. Galater 6, Vers 7 sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sehnt, das wird er auch ernten. Für die, die Ungerechtigkeit erfahren, für diejenigen ist das ein Trost. Aber für die, die ungerecht handeln, sollte das eine schreckliche Warnung sein. Was du sehst, das wirst du auch ernten. Abimelech hat Hass und Gewalt gesät. Und das Volk erntet, weil sie ihn zum König gemacht haben, nun dieses, was sie gesät haben. Und ja, manchmal ist das schwer verständlich. In Jakobus wird uns eigentlich mitgeteilt, Gott ist nicht böse. In ihm ist nichts Böses. Und das dürfen und müssen wir auch festhalten. Gott ist nicht böse. Aber wenn Menschen Böses tun, dann lässt Gott zu, dass Böses diesen Menschen passiert. Er nimmt seinen Segen weg und lässt dann auch Böses passieren. Und das ist ein Geheimnis, wie genau das funktioniert. So ganz können wir das nicht begreifen. Aber Gott ist viel größer als wir. Was wir aber wissen dürfen, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Und das bedeutet für Gemeinden, wo geistlicher Missbrauch stattfindet, das ist eine Zeitbombe. Das wird früher oder später kaputt gehen. Herrschaft darf nicht aus eigener Kraft passieren. Und genauso auch für Familien. Dort, wo Väter und Mütter, wo Geschwister so herrschen, da kommt Zerstörung. Der einzige Weg zur Heilung beginnt mit Buße. Und zwar bei den Leitern. Petrus erinnert die Hirten, die Leiter daran, weidet die Herde nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Nicht wie Abimelech, sondern wie Jesus, der selber ans Kreuz ging und für uns starb. Das gilt genauso auch in Familien. Es geht darum, wir müssen das ändern. Was wäre denn ein Gegenbild eines guten Herrschers? Es ist wichtig, dass wir uns reflektieren. Es kann immer passieren, dass wir aus Egoismus auch mal in einer Situation herrschen. Aber wir dürfen es nicht dabei stehen lassen. Als Eltern sollten wir den Mut haben, demütig uns bei unseren Kindern zu entschuldigen und sie auch mit hineinzunehmen in die Bitte, dass Gott uns vergibt. Dass Kinder lernen, okay, meine Eltern sind nicht perfekt, aber sie entschuldigen sich, sie rücken das wieder gerade und sie müssen auch vor Gottes Thron gehen, um Vergebung zu erfahren. Und dass sie merken, der Einzige, der wirklich Hoffnung und Kraft gibt, ist Gott selbst. Ja, und es kann dann auch manchmal bedeuten, den Willen der Untergebenen mitzugehen, auch wenn man selbst nicht davon überzeugt ist, sondern nicht einfach immer zu herrschen, sondern in Liebe dort mitzugehen. Und doch endet diese Geschichte vom Abimelech nicht hoffnungslos. Denn die Geschichte geht hier zu Ende. Denn nach Sichem zieht Abimelech weiter in die nächste Stadt gegen Thebez. Und auch diese Stadt, sie fällt erstmal rasch und die Bewohner fliehen in einen Festungsturm. Genau wie in Sichem. Und hier versucht Abimelech das Gleiche. Er will ein Feuer legen und geht zu diesem Turm und versucht da an der Tür, Holztür rumzuzündeln, damit auch dieser Turm in Flammen aufgeht und die ganzen Menschen, die in diesem Turm gefangen sind, dass sie sterben. Und hier in diesem Moment lässt Gott etwas ganz, ganz Interessantes passieren. Ab Vers 53 lesen wir, da warf ihm eine Frau von oben einen Mühlstein auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Abimelech rief seinen jungen Waffenträger zu sich und befahl ihm, zieh dein Schwert und töte mich, sonst heißt es, eine Frau hat ihn umgebracht. Da erstach ihn der junge Mann. So geht's mit Abimelech zu Ende. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass die Bibel ganz bewusst nicht hier den Namen dieser Frau nennt. Weil diese Schande auf Abimelech liegen soll, dass er durch eine unbekannte Person umgebracht wurde. Gott ist derjenige, der das hier zulässt. Er hat seine ganzen Brüder auf einem Stein hingerichtet. Und seine eigene Hinrichtung war ein Stein, der von oben auf seinem Kopf fiel. Alles, was er hatte, seine ganze Macht, von einem Moment auf den anderen verpufft. Und bis heute lesen wir genau das. Er wollte das vertuschen, dass er so umgebracht wurde. Es war eine Schande damals. Aber bis heute wissen wir genau das, nur von dieser Schande Abimelechs. Weil er falsch geherrscht hat. Und Gott hat eingegriffen und hat alles wieder nach und nach gerade gebogen. Hat ihm die Herrschaft genommen. Wir können so, so dankbar sein, dass der König, an den wir glauben, nicht mit Feuer droht. Er ist nicht ein Dornbusch, sondern er trug die Dornenkrone. Er ruft nicht das Feuer aus über uns, sondern er vergibt und geht selber an das Kreuz, um Frucht zu schenken. Wisst ihr, Gott kippt die Hierarchie dieser Welt. Hohe werden erniedrigt und Niedrige werden erhöht. Weil Jesus nicht aus Macht herrschte, sondern als Kreuz ging, bekam er die Macht über die ganze Welt und den Namen über alle Namen. Wisst ihr, vielleicht bist du jemand, der unter der Herrschaft solcher Tyrannen leidet oder gelitten hat. Ich möchte dir Hoffnung machen. In Jesus hast du einen besseren, einen viel, viel besseren Herrscher, der mit offenen Armen steht, der dich heilen möchte, der bei dir sein möchte. Als Verletzte darfst du hoffen, dass Gott irgendwann denjenigen, die Bosheit sehen, auch Bosheit ernten lässt. Wir dürfen uns Gott da anvertrauen. So möchte ich auch zum Schluss kommen. Und wir müssen uns hier als allererst selbst hinterfragen. Welchen König wähle ich? Will ich so ein böser König sein? Möchte ich mich selber erheben zum König über meine Mitmenschen? Oder wähle ich Jesus zum König über mein Leben, der die Dornenkrone trug, der demütig auf mich wartet und mich begleitet? Jesu Herrschaft heißt: Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Das ist der Aufruf zu Jesus. Und ich möchte dich einladen, komm zum Kreuz. Immer wieder, tu Buße, falls du so geherrscht hast. Schlag einen neuen Lebensweg ein. Falls du unter so einer Herrschaft leidest, komm auch zum Kreuz und vertraue dich Gott an. Hoffe auf ihn, dass er Gerechtigkeit herstellen wird. Die Frage ist, lass uns darüber nachdenken, welchen König habe ich gerade gekrönt? Ich möchte euch einladen zum Gebet. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir bekennen dir, wir haben oft wie Abimelech gelebt. Macht gesucht statt Berufung. Titel statt Frucht. O Herr, vergib uns. Reiß unsere Dornbüsche aus und pflanze uns neu in deinen Weinstock. Schaffe in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unseren Arbeitsstellen eine Leiterkultur, die dient, die liebt und die Leben hervorbringt. Sei du unser König, heute und bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.